Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren. Heute mit Johanna Hegermann
und Anne Schneider-Wendt.
Und wir sind heute nicht alleine, nein, wir dürfen heute Jens Koch begrüßen, besser bekannt als Jamno, ein erfolgreicher Autor und Drehbuchautor. Wir sagen Hallo!
Hallo! Hallo!
Wir freuen uns sehr, dass du Zeit hattest und dass das geklappt hat.
Ja, ihr habt es ja mitgekriegt, das war ja wirklich ein langer Akt, bis das dann tatsächlich geklappt hat. Und ich hätte heute echt wieder fast vergessen, aber ihr wart ja clever und habt mich auf allen Wegen erreicht, also super. Ich freue mich.
Umso mehr freuen wir uns, dass du da
genau.
bist.
Genau, wir ja, sind gründlich.
Ich auch.
Vielleicht können wir mal so ein bisschen, weil ich hatte ja gerade schon gesagt, wir richten uns ja vor allem auch an angehende Autoren, so ein bisschen in die Zeit zurückkehren, als du angehender Autor warst. Du hast ja dein erstes Buch 2003 veröffentlicht, habe ich gelesen, und damals als Self-Publisher. Wie kam es denn dazu?
Ja, also geschrieben habe ich eigentlich schon immer. Also ich habe schon als Kind oder Jugendliche halt angefangen, so für mich so ein paar Geschichten zu schreiben. Und und das ist dann eigentlich irgendwie so in der Jugendzeit halt versickert. Und da gab es dann andere Sachen und dann bin ich halt wieder einfach angefangen zu schreiben. Und und dann hat sich das so ergeben mit diesem Buch. Und das war damals halt eben sehr, sehr schwierig, auf eine Verlage zu kommen. Und da habe ich dann eben so einen Book-on-Demand-Verlag gefunden und habe da dann mein erstes Buch rausgebracht und das war schlecht, das war einfach echt nicht gut, weil ich war eigentlich so mit dem zufrieden, was ich geschrieben hatte, aber also diese Book-on-Demand-Geschichten, das ist echt eine Katastrophe und ich habe da einfach dann danach auch einfach die Lust am Schreiben verloren und dann war es dann erstmal so beendet mit dem Schreiben und habe mich dann einfach eben mehr dann so den Drehbuch schreiben, einfach so eben hinter diesen Kulissen, also nicht, wo ich dann so als Jando oder als Jens dann im Vordergrund stand, sondern hat einfach eben das gemacht, was ich dann auch studiert hatte. Stimmt, habe ich vergessen zu erzählen. Ich habe also Sport, Germanistik und Geschichte studiert auf Lehramt, aber habe ich abgebrochen, weil ich zu RTL gegangen bin und da ein Volontariat gemacht habe. Und da habe ich dann alles so von der Pike auf auch angelernt, also von Produktionellen her, was auch wichtig ist, auch für einen Drehbuchschreiber, damit er halt auch weiß, wie lässt sich sowas umsetzen, seine Ideen. Manchmal sind es auch immer Kosten. Und und man kann natürlich wunderbar auch als Drehbuchautor alles ganz, ganz groß schreiben. Und dann ist das halt so ein Riesen-Blockbuster wie in Hollywood, aber der in Deutschland nicht umgesetzt werden kann. Und dann muss man halt schon gucken, auch beim Drehbuchschreiben, dass man halt eben versucht, die Kosten ein bisschen zu minimieren. Das kann man halt auch machen mit Dialogen, mit Orten, Location und so weiter. Ja, das habe ich dann eigentlich mehr oder weniger auch gemacht und habe das eben auch, wie gesagt, bei RTL auch gelernt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich halt, wo ich halt dann auch viel für Firmen halt TV-Spots entwickelt habe, wo ich ein Drehbuch zugeschrieben habe und Ideen gesammelt habe. Ja, und dann war die Zeit so, dass diese Wirtschaftskrise 2008 gekommen ist, leider für mich. Und das hat mich halt finanziell echt so den Bach runtergerissen, weil wir hatten halt so einen großen Kunden und dieser große Kunde, der konnte auch nicht mehr und dementsprechend konnten wir auch nicht mehr. So, und das war echt dann damals so für mich echt so ein einschneidender Punkt, deswegen erzähle ich das auch, weil ich da einfach echt nicht mehr wusste, was mache ich jetzt eigentlich, in welche Richtung will ich jetzt wieder gehen, und da habe ich dann auf einmal gemerkt, hey, irgendwie das Schreiben, das hilft dir jetzt gerade so über diese Punkte wieder hinwegzukommen und nicht nur eben für Kunden schreiben, sondern für mich. Und dann kam der Gedanke, mein eigenes Buch wieder zu machen und zu schreiben und zu tun und zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich halt mein 2010, mein Book-on-Demand-Buch von 2002 neu aufgearbeitet und habe halt das an zig Verlage geschickt und per E-Mail. Das ging damals dann ja schon alles ganz gut. Und und da habe ich halt echt auch eine ganze Menge Absagen, wie es, glaube ich, vielen Jungautoren auch geht. Und auch nicht nur Jungautoren, sondern das kommt immer noch vor, auch bei erfahrenen Bestseller-Autoren, dass die mal eine Absage kriegen, weil es nicht so in den Verlag hineinpasst. Und da habe ich Glück gehabt. Nach, glaube ich, 30 oder 40 Absagen habe ich dann eine Zusage gekriegt von so einem kleinen Verlag. Und der hat das dann veröffentlicht. Und dann ist das alles so seinen Gang genommen. Das war eben dann unter Jando. Ich wollte es halt nicht mehr unter meinem Namen Jens Koch machen, weil ich einfach auch gedacht hatte, so, das ist jetzt der neue Step, das ist der neue Weg. Und habe dann den Jando gehabt. Und und dann ging es halt alles so langsam stetig nach oben. Und dann habe ich Riesenglück gehabt mit meinem zweiten Buch. Das war Der Sternreiter, der im nächsten Jahr auch verfilmt wird. Und ja, das war einfach so, dass das Buch kam raus und das hat sich einfach rumgesprochen durch das Social Media, durch Leute, die das Buch gelesen haben. Die Presse hat das dann, waren tolle Rezensionen über das Buch da. Und das ist einfach, das hat so einen eigenen Gang genommen. Ich kann es bis heute nicht erklären, warum und weswegen. Vielleicht war es einfach auch die Zeit gerade, dass es da so reinpasste. Auf jeden Fall hat mir das ziemlich viele Türen geöffnet. Und seitdem, ja, kann ich beruhigt schreiben, mir Sachen aussuchen, was ich möchte und das auch alles ein bisschen genießen, ohne Druck, ohne, ist ja auch immer eine finanzielle Geschichte, ne? Wenn man, du brauchst halt Geld, davon leben wir ja auch und tja, und wenn das dann eben so läuft, dass man das jetzt so peu à peu machen kann, ist es wunderbar, aber wie gesagt, es spielte alles mit rein, viel lange irgendwie Langatmen zu haben beim Schreiben als Autor und vor allen Dingen braucht man auch wie im ganzen Leben auch irgendwo immer ein bisschen Glück. Das ist einfach so. Vielleicht eben zur richtigen Zeit, passte das und dann ist das eben so. Ne? So, jetzt habe ich aber ganz viel geredet. Wolltet ihr noch was fragen?
Also auf alle Fälle sind einige Fragen schon beantwortet, die ich hatte. Aber ich wollte gleich nochmal beim Sternreiter fragen, wenn dann der Film rauskommt. Du denn selbst auch das Drehbuch oder sagst du, es ist besser, wenn da frische Augen drauf gucken und es ist jemand anderes, der das macht?
Also prinzipiell würde ich immer sagen, dass ich das Drehbuch von meinem eigenen Buch nicht alleine schreiben möchte. Ich habe es auch jetzt, das Drehbuch jetzt für den Sternreiter, habe ich halt mit einem Autor zusammengeschrieben, mit dem Christopher Groß auch, mit dem ich schon im filmischen Bereich schon vieles zusammen gemacht habe. Und er guckt noch mal mit einem anderen Auge drauf. Ne? Also ich, was mir aber natürlich auch wichtig ist als Autor und wenn meine Bücher verfilmt werden, dass man mich noch wiedererkennt oder dass man die Geschichte noch wiedererkennt. Und deswegen ist es mir ganz lieb, dass ich als Drehbuchautor, ja, meinetwegen nennen wir es dann einfach als Co-Autor fungiere, noch einmal mal so einen Blick drauf werfen kann und das dann absegnen kann. Weil es gibt wirklich ganz, ganz viele Verfilmungen, kennt ihr vielleicht ja auch von Büchern, die ihr total toll fandet. Und dann habt ihr den Film gesehen und habt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und geht mir auch so, habe ich ganz viele Bücher gehabt. Hab gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man das so verfilmen? Und da ihr bei meinen Büchern so ein bisschen als Co-Autor im Hintergrund, aber nicht, dass ich komplett mich da reinhole. So nicht.
Ist wahrscheinlich auch schön, dann eben sein Buchbaby nicht ganz aus der Hand zu geben bei solcher Sache. Genau. Ich wollte noch fragen, und zwar habe ich gesehen, 2014 standest du bei der Frankfurter Buchmesse auf der Shortlist in der Kategorie ansteckendste Persönlichkeit. Was ist denn an dir ansteckend? Hoffentlich nichts Corona-Bezogenes.
Ja, klar. Also man muss es, dieses ansteckendste Persönlichkeit, man muss es halt im Content sehen. Und zwar war das damals, nannte sich dieser Preis, der heißt jetzt Urbanismen Award. Und so wird er jetzt verliehen und heißt so, und früher hieß er Virenschleuderpreis. Das ist kein Witz, der hieß wirklich so. Und ja,
darf man ja nicht mehr so nennen.
Gerade jetzt im Moment vermutlich noch viel, viel schlimmer, wenn man das so nennen würde. Aber früher war das schon auch so. Ne? Und dann hieß es halt eben, ja, du bist ansteckend, du bist eine ansteckende Persönlichkeit. Eigentlich ging es nur um meine Person mit meinem Sternreiter, aber diese Kategorie war ansteckend, ne? Auf die Viren bezogen sozusagen. Ein bisschen straight, ein bisschen seltsam. Ja, aber so war
hohe Inzidenzzahlen.
Genau, richtig. Ganz hohe Inzidenzzahlen, ganz genau. Ja, und das war einfach so. Und dadurch ist halt eben dieses, diese ansteckende Persönlichkeit gekommen. Und inzwischen ist es halt, heißt er eben nicht mehr Virenschleuderpreis, sondern Urbanismen Award. Und da kommt sowas dann auch nicht vor.
Und was ist nun an dir aber ansteckend?
Ja, also ansteckend ist es halt, sagen wir es mal so, das war eigentlich mehr oder weniger auf die Figur des Sternreiters gemünzt. So. Also auf mein Buch. Ich selber bin, glaube ich, nicht so ansteckend, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, das war dann der Sternreiter. Der war eigentlich nominiert worden als ansteckendste Persönlichkeit. Aber irgendwie haben die mich dann in den Vordergrund geschoben. Aber es ging eigentlich um den Sternreiter, um diese Figur. Weil er halt eben, es ist ja so, ich schreibe ja so in dieser Form moderne Märchen. Ich nenne es mal moderne Märchen. Es ist ein Crossover eigentlich. Es können Kinder lesen, es können Jugendliche lesen, es können Erwachsene lesen. Und jeder holt sich da aus diesen Geschichten was für sich raus. Und ja, und dieser Sternreiter hat halt eben, das ist eben so ein altkluger Junge Und der hat halt, ja, der ist einfach, der weiß alles, ne? Der ist halt echt schlau und manchmal auch naseweiß und obernaseweiß und hat aber auch immer tolle Botschaften, die er halt so vermittelt. So, wir nennen es jetzt mal einfach Aphorismen, Zitate. Und die sind bei den Leuten unglaublich gut angekommen. Und die fanden das toll. Und dadurch hat halt dieser Sternreiter was Ansteckendes gehabt, weil er den Menschen Mut gemacht hat. Das war diese Botschaft. Und ich bin eigentlich mit dem Sternreiter nominiert worden, weil er Mut gemacht hat, an das Leben zu glauben, an seine Träume zu glauben. In dieser Richtung, so war es gedacht. Und daher eben diese ansteckende Persönlichkeit, Sternreiter.
Ach so. Ja. Aber wo du gerade das Thema mit den Genres ansprichst, wie funktioniert das eigentlich, wenn du vor andere Autoren und Produktionsfirmen Drehbücher schreibst, dann geht es ja ganz oft um ganz andere Genres als beispielsweise eben dieses moderne Märchen. Das ist ja, ich habe auch Liebesromane so ein bisschen, also so in die Richtung geht das ja teilweise. Und wenn ich dann gesehen habe, steht bei dir, dass du geschrieben hast für den Amokläufer von Euskirchen oder Absturz in der Todeszone. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das ist halt echt sau cool, ne? Weil ich bin ja, es ist ja mein Job zu schreiben. Ich habe das ja gelernt. So, und für mich ist das total schön, in einerlei Hinsicht ganz verschiedene Sachen zu machen. Einmal ist es für mich mein Yando, da bin ich total glücklich mit, weil das mir auch einfach selbst gut tut. Das hat einfach ein cooles Feeling. Das ist einfach, ich schreibe das Buch dann und dann ist es fertig und ich fühle mich gut. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch damit gut gehen wird. So, das ist einfach, das ist eine tolle Botschaft. Und dann komme ich natürlich zu ganz anderen Sachen, wie zum Beispiel jetzt damals der Amokläufer von Euskirchen, das dann nachher, heute nennt man es True Crime. So, das war damals, gab es kein True Crime, da war das einfach so. Ne? Das ist dann halt nacherzählt worden, nachverfilmt. So, ja, es ist bei mir auch so, wenn ich auch jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt gerade an einer Geschichte, das nennt sich, ich kann den Arbeitstitel mal nennen, das ist Darknet Undercover, das ist ein Drehbuch, wo ich jetzt gerade dran sitze. Da geht es halt um das Darknet, also ganz düster, also richtig düster, also Kindesmissbrauch, also weiter, also eine ganz, ganz andere Schiene. Ich tauche dann wirklich in eine ganz andere Schiene ein und das Spannende ist ja für mich auch, ich kenne mich da ja nicht aus. Ich bin ja nicht einer, der sitzt jetzt hier gleich und geht ins Darknet oder sonst was, keine Ahnung. Ne? Aber inzwischen ist es ja so, du recherchierst. Und das ist für mich total spannend, weil ich tauche in eine Welt ein, die für mich total, die mir Angst macht und die gefährlich ist. Und ja, und daraus entwickle ich dann aber auch Geschichten. Und weil ich eben auch, glaube ich, in solchen Bereichen dann diese Angst so auch in mir spüre, ist das sehr authentisch dann. Und das kannst du dann halt, das bringe ich dann halt rein in die Drehbücher. Ne? Und das ist was ganz, ganz anderes. Und das tut mir auch gut, dass ich dann mal in so eine Welt dann eintauchen kann. Und dann bin ich nämlich echt wieder froh, dass ich meine Yando-Welt habe. Das ist echt so. Also das ist, ja, das ist krass. Also das ist ja, wie gesagt, man kennt sich, das ist ja wirklich auch Recherche, die du machst. Weil du kannst ja nicht irgendwo nur einfach was erfinden, und sondern es muss ja auch irgendwo passen. Und das heißt, du machst dich wirklich schlau und setzt dich teilweise mit diesen Begebenheiten auseinander. Und das ist dann schon teilweise echt richtig krass. Aber ich brauche das einfach auch mal zwischendurch, um diese sonst so heile Yando-Welt in die reale Welt wieder mitzunehmen, weil sie ja einfach auch so ist. Ne?
Dann muss ich jetzt noch eine fiese Frage stellen, bevor ich sozusagen die Runde öffne für unser Hauptthema. Und zwar, wenn du dich nämlich entscheiden müsstest, nur noch einen Bereich zu schreiben, also entweder Drehbücher oder deine Bücher, wofür würdest du dich entscheiden?
Ich würde mir nicht entscheiden. Ich muss nie. Ich muss nie. Und ich würde mich auch nicht entscheiden. Ich brauche beides. Das ist beides für mich echt so ganz, ganz wichtig und ganz schön. Und ich bin froh, in diesem Luxus zu sein, dass ich mich nicht entscheiden muss. Es gibt viele, ich weiß, die müssen sich entscheiden. Aber ich muss es nicht. Und daher kriegst du dafür auch keine Antwort.
Dann nehmen wir die hin. Dann nehmen wir die.
Ja, ich habe gleich eine Anschlussfrage, die in die gleiche, also nicht in die gleiche Richtung geht, aber was ist denn eigentlich der größte Unterschied beim Schreiben von Romanen versus Drehbücher?
Ja, also bei Drehbüchern geht es natürlich ganz klar einmal, du bringst es auf den Punkt, ne? Du hast die Dialoge, alleine die Dialoge sind ja somit das Entscheidende bei den Drehbüchern. bildest halt so ein Bild, du hast halt ein Bild vor Augen beim Drehbuchschreiben und dieses Bild ist halt fix und du hast dann deine Figuren dabei, deine Charaktere dabei und hast nicht die Möglichkeit, du hast keine Fantasie. Ne, du hast, klar hat man die Fantasie beim Drehbuchschreiben schon, aber du gibst es ja vor. Du hast ja sozusagen durch das Schauspielern lässt du den bei den Dialogen den Schauspielern die Möglichkeit, ihre Charaktere halt darzustellen. So, aber du gibst halt natürlich schon vor in den Dialogen, wie sie sind. Ne? Und aber der Schauspieler an sich hat immer noch die Möglichkeit, so in diesen Bereichen diese Figur weiterzuentwickeln. Das ist ja auch immer das Schöne dabei, weil manchmal hast du auch als Drehbuchautor eine Figur und denkst dir die so und auf einmal spielt der Schauspieler die und spricht sie und das ist irre, das ist manchmal echt total, total klasse. Während es beim Bücherschreiben ja so ist, du beschreibst unglaublich viel, ne? Weil du schreibst bei den Büchern Orte, beschreibst sie, wie sie aussehen und wie zum Beispiel auch die Person gekleidet ist. Ist die Person zum Beispiel etwas kräftiger, etwas dünner und so weiter? Das hast du ja alles beim Drehbuchschreiben nicht. Beim Drehbuchschreiben hast du ja diese Figuren da von dem Schauspieler oder Schauspielerin sozusagen. Also du hast eben da beim Bücherschreiben ist es halt so, man beschreibt halt ganz viel. Man beschreibt halt Orte, Landschaften, Personen, wie sie sind und so weiter. Und das machst du beim Drehbuchschreiben eigentlich weniger, weil du da einfach verstärkt und tiefer in die Dialoge reingehst. Das ist so ein ganz gravierender Unterschied beim Drehbuchschreiben und beim Bücherschreiben.
Das ist ja dann auch unser Hauptthema heute, das Dialoge schreiben. Vielleicht sollte ich es mal dazu sagen. Und ich finde das gerade ganz interessant, eben dieses, dass man eigentlich quasi nur noch das Skelett hat der Geschichte. Und ich habe noch nie so drüber nachgedacht, dass da ja alles andere dann wahrscheinlich von Schauspielern und Regie abhängt. Also das wirklich als Drehbuchautor lässt man in dem Moment los, wo die Dialoge geschrieben werden. Genau. Oder hat man da noch irgendwie Einfluss? Gar keinen.
Nee, also viel Einfluss hast du nicht mehr, ne? Du hast halt, das ist ja deine Aufgabe als Drehbuchautor. Du hast ja entweder, es gibt ja verschiedenste Formen vom Drehbuchschreiben. Einmal eben das Drehbuchschreiben nach einem Buch, nach einer Buchvorlage oder eben nach einer eigenen Idee. So, wenn du nach einer Buchvorlage schreibst, dann hältst du dich natürlich oder versuchst du, ein guter Drehbuchautor sollte es machen, sollte sich schon an das Buch auch halten und die Kernessenz dieses Buches halt auch entdecken für sich. Und das dann auch so zu schreiben. Das ist immer wichtig, wenn man halt nach einer Buchvorlage halt ein Drehbuch schreibt. Wenn du jetzt aber selber eine eigene Idee hast, ist ja manchmal auch gut, dass es manchmal nach einem Drehbuch, ist ja auch schon mal genau umgekehrt gewesen, dieser Weg, dass es nach einem Drehbuch halt ein Buch gegeben hat. Weil der Film so erfolgreich war und dann musstest du halt, oder dann kam ein Verlag und sagte, oh ey, das müssen wir auch noch rausbringen. Das ist dann halt eben so das Entscheidende, um zu gucken, dass du als Drehbuchautor genau das, wenn du es abgeliefert hast, mit deinen Dialogen, mit diesen Szenen, die du beschreibst, du hast ja auch immer Szenen. Man muss sich das so vorstellen, ihr seht jetzt zum Beispiel einen 90-minütigen Film. So, dann ist ja diese Handlung an sich in sich schlüssig. Ne? Also die fängt ja an und die Geschichte endet. So ist der Film. 90 Minuten, 120 Minuten oder eine Serie aufgebaut mit einem Cliffhanger, so in dieser Richtung. So, aber beim Drehbuchschreiben ist es halt so, und auch beim Film nachher an sich, du drehst das nicht genau nach der Reihenfolge. Du drehst es zum Beispiel dann danach, wie oft hast du die Schauspielerin da, den Schauspieler, weil das sind ja auch, das sind immer Kostenfaktoren, das muss man einfach dazu sagen. So, das heißt, du hast halt als Drehbuchautor auch immer Szenen drin. Das nennt sich Szenen bei dem Drehbuchautor, beim Drehbuchschreiben. So, und in diesen Szenen wird das halt gedreht. Und das heißt dann im Endeffekt, alle, die an dieser Produktion beteiligt sind, haben dieses Drehbuch komplett diese ganze Geschichte gelesen. Aber nachher, wenn es dann gedreht wird, ist es halt in unterschiedlichen Formen. Das kann eben sein, dass du jetzt zum Beispiel eine Szene mit dieser einen Schauspielerin an 3 Tagen drehst. Dabei ist die eine Szene, vielleicht stirbt sie am Ende und am Anfang, was weiß ich, hat sie eine Liebesszene. So solche Sachen. Das heißt, du bist jeder, der also von den Leuten, die also zu einem Filmteam dazugehören, von der ganzen Produktion bis hin zu den Schauspielern auch, sind abhängig von diesem Drehbuch, von dieser Szene, wie du sie geschrieben hast. Das ist halt echt spannend, wenn es dann nachher alles zusammengesetzt wird. Und das ist halt auch eine ganz enge Vorgabe. Und da kann nicht irgendwie einer dann jetzt so sagen, auch nicht der Regisseur kann sagen, nö, das will ich jetzt so nicht. Klar kann der sagen, okay, vielleicht machen wir das mal so. Wenn er das halt künstlerisch anders noch ein bisschen bewertet in dem Moment, kann er das machen. Also ein Regisseur oder so, weil das ist ja, derjenige, der das Sagen da auch hat am Set. Ja, aber prinzipiell ist es wirklich so, dass du halt eben dieses Drehbuch sozusagen geschrieben hast, die Szenen, die Orte festgelegt hast, wo du es machen möchtest, das beschreibst, wie du es dir vorstellst, und dann wird es sozusagen umgesetzt von dem restlichen Team. Dann sind halt, ja, wie kann man sich das vorstellen für euch? Dann sind halt ja Leute dabei, die Location suchen, Szenen. Du hast jetzt geschrieben zum Beispiel, oder ich habe jetzt geschrieben, eine Szene spielt an einer Tankstelle mitten auf dem Land. So. Alte, verwinkelte Tankstelle, so wo vielleicht nur noch ein oder zwei Tanksäulen sind. Gibt's ja heute fast gar nicht mehr, glaube ich, aber egal. So, ist so, und aber dann muss, ja, gibt's doch noch, ne? Und dann muss halt aber eben, dann sucht der Motive Aufnahmeleiter, der ist dann dafür zuständig, so eine Location zu suchen. Nach den Beschreibungen, wie ich es geschrieben habe, wie es dann nachher aussieht, wenn er sagt, das ist cool, dann ist das cool. Aber er muss genau so ein Teil erstmal suchen. Das hängt also, man stellt sich immer so das immer so einfach vor, ne? Das ist, du schreibst jetzt ein Drehbuch und da hängen total viele, so viele Menschen hängen an diesem Drehbuch, eigentlich alle vom ganzen Team.
Vielleicht jetzt nochmal direkt auf die Dialoge, mal ganz plakativ gefragt, wie schreibt man denn einen guten, glaubwürdigen Dialog?
Wie schreibst du einen guten, glaubwürdigen Dialog?
das ist gar nicht. Ab in die Vollen.
Das ist echt eine gute Frage. Du musst natürlich immer erstmal gucken, was hast du für Protagonisten. So, du hast ja im Vorfeld, weißt du ja genau, so, du baust es dir ja auf. Du weißt ja, das ist der Protagonist, der hat diese Rolle, diese Hauptrolle oder diese Nebenrolle, so und so möchtest du ihn haben. So, und klar, und dann musst du dir das einfach vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme halt hier diesen, irgendwie so einen Gangster-Rapper. So einen coolen, absoluten abgefahrenen Typen, ne? Und der ist jetzt hier gerade irgendwie in so einer Szene drin und will halt irgendwie, was weiß ich, er will Drogen vertickern. So, als Beispiel jetzt mal. Und gibt's bestimmt wieder Ärger, weil ich Gangster-Rapper als Droge und so, nochmal, egal. Also irgendwie sowas, ne? In der Richtung, auf jeden Fall ist er halt so ein bisschen im Milieu tätig, so. Und, da muss ich natürlich, wenn ich einen coolen Dialog schreibe, bringt es nicht, wenn ich den so irgendwie so von oben herabsetze, weißt du? Oder wisst ihr, wenn ich jetzt so sage, ja, ich schreibe den so, hey, wollen Sie mal vielleicht das mal probieren oder so? Das ist, passt nicht zu ihm. Da muss es schon so kommen, hey man, weißt du, das ist cool, das wollen wir haben. Ey, das, komm mal rüber hier. So, du musst halt gucken, du guckst dir die Charaktere an und dann schreibst du es halt. Es muss halt wirklich genau auch passen. Ne? Und klar ist es, wenn du zum Beispiel, gehen wir jetzt mal in eine Geschichte rein, wo du halt so eine Liebe, also irgendwie sowas Liebevolles hast, wo sich zwei Menschen halt kennenlernen, dann gehst du halt natürlich viel tiefer in die Thematik rein. Und du musst natürlich dann aber auch aufpassen, wenn du das erzählst. Am besten kann man es immer machen, also so mache ich es halt immer sehr gerne, ich spreche das nach, wenn ich es geschrieben habe. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, es ist ja was anderes, wie ich es geschrieben habe. Es muss ja gesprochen werden. Es ist ja so, da steht ja, einer von euch beiden will das jetzt sprechen. So, und ihr sprecht untereinander, so wie ihr sonst auch kommuniziert. Weil sonst würdet ihr es im Film ja nicht, würdet ihr es ja nicht abnehmen. Dann sieht es ja total gestellt aus. Das muss so sein, wie aus dem Guss, wie als ob ihr euch wirklich ganz normal unterhaltet. Und da kann man das am besten wirklich so machen, jeder Dialog, den man geschrieben hat, einfach nochmal nachsprechen. Das ist wirklich so. Das klingt jetzt, es ist so ein Tipp, der mir damals mitgegeben worden ist, und das mache ich immer noch. Ich spreche den gerne nach. Oder ich schreibe auch gerne Drehbücher zum Beispiel im Duett, sprich, das heißt eben, so wie mit dem Christopher jetzt beim Sternreiter und auch jetzt bei dem Darknet Undercover, schreiben zusammen, da gibt es halt Programme für, wo du zusammen das schreiben kannst. So, und dann sprechen wir das halt auch. So, untereinander, ne? So wie wir jetzt hier auch im Internet, da müssen wir jetzt nicht zusammen sein, sondern wir sprechen dann untereinander. Und und da merkst du halt, ist das ein guter Dialog oder ist der Dialog total gestellt? Und das ist halt eben so auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt zwischen Drehbuch und Buch, weil im Buch musst du nicht so auf den Punkt genau kommen. Ne? Da kannst du ein bisschen ausschweifen, weil du kannst ja auch im Buch viel Fantasie mit reinbringen. Das kannst du, die Fantasie gibst du im Film und in Dialogen ja vor. Da ist ja nicht mehr viel mit Fantasie, weil wir wollen diese Fantasie ja vorleben.
Du Du hast ja jetzt schon gesagt, dass so ein Dialog natürlich irgendwie realistisch sein muss, also dass es auch irgendwie einer gesprochenen Sprache wirklich ähneln muss. Und das unterscheidet sich ja zum Beispiel von einer Beschreibung von einem Ort in der Sprache, in dem Ausdruck. Gleichzeitig wäre es jetzt ja aber so, wenn ich das gesprochene Wort einfach so, wie ich jetzt spreche, wirklich aufschreiben würde, dann wären da unglaublich viele Wiederholungen drin, viele Füllwörter. Also es liest sich ja dann irgendwie auch nicht mehr so richtig gut. Hast du einen Tipp, wie man es hinbekommt, dass der Dialog zwar auf der einen Seite realistisch ist, auf der anderen Seite aber nicht langweilig?
Ja, da kannst du es halt wirklich einfach auch so nennen, dass du halt ganz, ganz klare Sätze machst, die prägnant sind. Also eben, wie du schon das eigentlich genau richtig gesagt hast, die Füllwörter, so, die kann man, das ist genau richtig, das ist super. Wenn du die rauslässt, ne, dann hast du ja natürlich, dann kommst du ja automatisch eher prägnant irgendwie auf den Punkt. Und wichtig ist halt auch dieses Ausschweifende in diesen in den Dialogen, die man ja dann auch hat. Aber das hast du ja automatisch durch deine Füllwörter, die du drin hast, kannst du so kommst du wirklich auf den klaren Punkt, ne? Und das ist das Entscheidende. Einfach bei den Dialogen klar und deutlich und einfach auf den Punkt kommen. Und wie gesagt, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Das merkt man dann auch wirklich, wenn du dann die Füllwörter draußen hast. Also insgesamt auf diesen Punkt kommst und das dann einfach sprichst. Und dann sprichst du es halt mal mit jemandem. Dann merkst du sofort, ah, okay, das ist gut.
Also was sind dann so die größten Fehler, die man noch beim Dialogschreiben machen kann? Das wäre ja schon mal einer, wenn man halt zu sehr in den Alltag geht oder zu fantasiereich schreibt. Was gibt es noch für Fehler?
Genau, also definitiv wichtig ist auch keine bildliche Sprache, also keine bildliche Dialoge, ne? Weil du musst immer eins bedenken oder ihr müsst immer eins bedenken, das ist so, wir machen ja Bilder. Wir haben ja Bilder da. Der Dialog ist ja nur zur Unterstützung da. Ich bin auch ein großer Freund, zum Beispiel bei Filmen gar nicht so viele großartige Dialoge zu machen, sondern nämlich die Bilder sprechen lassen. Wir reden ja über Film. Wir reden ja nicht über Bücher, wo ich versuche, zum Beispiel mit meinen Manjando-Geschichten die Fantasie anzuregen, dass die Leute sich darüber Gedanken machen, so kann das sein und so. Bei Drehbüchern ist es so, ich will ja gar keine Fantasie irgendwie erreichen. Das sollen die Bilder ja machen. Deswegen sind wir ja beim Film. Und je kleiner und je detaillierter ich die Dialoge manchmal halte, desto interessanter ist das. Weil ihr müsst immer so bedenken, ihr habt Schauspieler dabei, die spielen das ja auch noch. Die haben ja durch ihre Mimik, durch die Gestik, wie sie was tun und wie sie sich gerade geben, heben sie ja nochmal jedes Mal diesen Dialog hervor. Und daher ist es beim Dialog einfach wirklich, ich würde da einfach wirklich drauf achten, und das ist auch mein Tipp, kurz und knapp zu halten, und da kommst du am weitesten mit.
Es ist ja auch vor allen Dingen das interessant, was nicht gesagt wird. Also der Subtext, das ist ja manchmal das, was wirklich, wirklich guten Dialog auch ausmacht. Wie machst du das? Planst du dich oder passiert der?
Da hängst du natürlich sehr stark am Tropf der Schauspieler und Schauspielerin. Ist einfach so, ne? Wenn ich sag's mal so, gute Schauspielerinnen und Schauspieler, die erkennen natürlich den Subtext so ganz, ganz klar. Und die sehen das auch und wissen auch, was sie damit machen können, weil die sind ja froh. Das heißt ja nicht umsonst Spieler, Schauspieler. Das heißt, sie haben das ja auch alle gelernt. Das heißt, je mehr du ihnen die Freiheit lässt, diese Figur weiter zu entwickeln, sprich, ich gebe sie ja nicht vor, sondern sie sehen ja nur anhand meines Drehbuchs, wie ist diese Person so in diesen Punkten zusammen, wie unterhält sie sich, wie sind die Dialoge. So, und daraus entwickelt ja die Schauspielerin oder der Schauspieler die Figur an sich. Klar, ich gebe in gewissem Maße was vor durch das Drehbuch, aber die Intention, wie dann die Schauspielerin das sieht und auch eben was eben nicht gesprochen wird und dadurch das entwickelt, das ist das Tolle am Film. Und das ist halt auch eben, und deswegen sage ich auch immer, du kannst durchs Drehbuch unglaublich viel forcieren und die Charaktere halt schon vorab entwickeln. Aber das alles Entscheidende ist dann, sind die Schauspielerin, der Schauspieler und natürlich auch der Regisseur, wie er es dann im Endeffekt umsetzt. Ne? Aber klar, also du hoffst immer beim Schreiben von dem Dialogen, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin das erkennt und das eben sozusagen dann halt ohne großartige Dialoge dann so umsetzt. Das ist ja auch immer so dann der Punkt, wo du sagst, klappt das dann mit der oder mit dem? Und das weißt du dann halt eben nicht. Das weißt du tatsächlich immer meistens erst danach, wenn es dann fertig gedreht ist.
Kann man eigentlich die Dialoge aus Drehbüchern plus jetzt eine Beschreibung 1:1 für ein Buch nutzen oder würden die gar nicht in einem Buch funktionieren?
Unmöglich, kannst du gar nicht machen. Also das sind einfach wirklich zwei völlig verschiedene Welten, Drehbuch und Buch. Weil wie gesagt, also ich versuche es immer im Laien so zu erklären, dass ich sage, wenn du ein Buch liest, ich finde ein bestes Beispiel, nehmen wir jetzt mal von Michael Ende, die unendliche Geschichte. Es ist, glaube ich, eins der größten Bücher überhaupt, die so viel Fantasie anregen können in einem, egal ob du jung, klein, es ist egal. Also das hat so viel, das ist dieses Buch, wenn du es liest, wenn du es aufstehst und bist Bastian Buchs und bist mit Matre oder Artax unterwegs, das ist, dein ganzes Gehirn spielt verrückt, weil du dir diese Feld von Fantasia vorstellst, weißt du, dieses Unglaubliche, was er da geschaffen hat, so. Und jetzt guckst du dir den Film als Beispiel jetzt an, Mann, die unendliche Geschichte ist natürlich jetzt uralt, ist jetzt vielleicht, war zu meiner Zeit auch riesig, weil das war damals echt teuer produziert, aber heutzutage ist es natürlich ein Witz, klar. Aber was ich damit sagen will, ist, diese Welt ist komplett vorgegeben. Die Dialoge sind genau vorgegeben. Du weißt genau, was gemacht wird, diese ganze Handlung. Und du hast beim Drehbuchschreiben ja nicht mehr diese Fantasie. Du weißt ja, du gibst sie ja vor. Und die hast du, die ist beim Buchschreiben dir komplett frei. Du kannst ja deine eigene Welt erschaffen. Und die hast du ja beim Drehbuch dann in dem Endeffekt nicht mehr.
Obwohl das gerade eins der wenigen Beispiele ist, wo ich sagen muss, dass mir der Film besser gefallen hat als das Buch.
Nee. Echt?
Doch, echt? Tatsächlich. Es ist schon länger her, dass ich es gelesen habe und dass ich es gesehen habe, aber es war tatsächlich, da habe ich den Film zuerst gesehen, aber da muss ich sagen, dass ich das Buch langatmig fand und der Film war einfach so für mich, boah, Wahnsinn und auf den Punkt.
Echt unglaublich, du bist einer der wenigen, und du, hast du das auch gesehen? Wie ging es dir damit?
Ich fand das Buch damals besser, aber ich habe zuerst das Buch gelesen und ich glaube, das hängt auch oft ganz stark davon ab, ob man zuerst das Buch liest oder erst den Film sieht, weil in dem Moment, wo man den Film vorher gesehen hat, hat man die Bilder halt schon im Kopf, dann kommt die eigene Kreativität gar nicht mehr so richtig durch. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat.
Ja, hat es auch, definitiv, denke ich auch. Aber krass, wusste sie erst die Erste, von der ich gehört habe, dass sie den Film besser fand als das Buch, aber ist ja, kann ja echt daran liegen, also naja. Also,
dann bleiben wir heute zumindest in Erinnerung.
Also, was ich wirklich, also ich bin ein großer, muss ich jetzt einfach nochmal kurz eben reinbringen, Tolkien-Fan bin ich, großer Fan von Herr der Ringe. Also da muss ich halt auch echt sagen, also ich fand das Buch auch richtig klasse, aber das habe ich halt, ist schon lange her gewesen, als ich es gelesen hatte und als dann die Filme rausgekommen, die Filme finde ich einfach grandios. Also das ist dann schon echt richtig großes Kino, weil du einfach auch ja so viel Geld hast und in das ist Wahnsinn, ne? Also das ist einfach, das kannst du dann auch wirklich nur in Hollywood machen, wenn du dann auch so paar Millionen hast. Also ja, das ist dann schon richtig groß.
Mit sehr viel Liebe zum Detail.
Ja, eben. Und das ist von genau.
Ich war tatsächlich in Hobbiton und da wurde uns bei der Führung auch erzählt, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Hobbit-Holes es irgendwie in dem Buch gibt, dass sie genauso viele auch gebaut haben in dem Set, obwohl man zwei davon niemals im Film sehen wird, weil die um die Ecke sind. Aber sie haben sie gebaut, einfach weil sie im Buch da sind. Und das ist dann schon ein Detailgrad, der ist schon krass.
Ja, also das ist halt einfach auch, gut, Peter Jackson ist halt auch irre als Regisseur, aber das ist Wahnsinn. Also das ist so ein Paradebeispiel, wo du auch als Film, wenn du ganz viel Geld hast, auch deine eigenen Welten erschaffen kannst, ne? Und die Fantasie und den Zuschauern noch auch beim Film noch die Fantasie geben lassen kannst. Also das ist wirklich eine Riesenausnahme, aber das ist einfach auch, da brauchst du so viel Geld heutzutage, das ist in Deutschland nicht möglich, wenigstens jetzt noch nicht.
Ich hätte noch mal eine Frage, wieder mehr zum Thema hin. Ja, und zwar machst du ja auch Hörspiele und schreibst dafür auch Drehbücher. Kann man das mit Filmdrehbüchern vergleichen oder ist das auch wieder eine ganz andere Welt?
Nein, es ist schon vergleichbar, weil du natürlich bei den Dialogen halt auch auf den Punkt kommen musst. Du hast aber bloß beim Hörbuchschreiben, bei den Drehbüchern, also Hörspiel jetzt, ne? Beim Hörbuch an sich, es gibt ja noch die Unterschiede zwischen Hörspiel und Hörbuch. Bei mir ist es meistens bei mir ist es eine Mischung zwischen Hörspiel und Hörbuch. Also da komme ich dann gleich und erkläre das dann auch. Ich habe halt eben viel auch so Schauspielerinnen dabei, die halt eben dann schon so ein paar Rollen dann auch sprechen und auch mit Sound dabei. Und das ist halt eben so der Punkt, wenn du halt beim Hörbuch schreiben, beim Drehbuch schreiben vom Hörbuch, da hast du natürlich schon noch ein bisschen mehr Möglichkeit, den freien Lauf zu lassen, ne, und noch ein bisschen mehr auszuschweifen, weil du hast ja, du hörst es ja sozusagen von den Dialogen, du hörst zum Beispiel an der Nordsee zum Beispiel, schlagen dann die Wellen an die Bucht und so weiter, ne? Das heißt, du gibst zwar ein bisschen was vor, so von den Orten, wo du dich gerade begibst, ne? Aber du hast, also als Zuhörer sollte man es so machen, dass er trotzdem noch seine eigene Fantasie hat, ne? Dass man halt zum Beispiel diese Bucht, wenn ich sie jetzt in einem Hörspiel habe, dann würde ich diese Bucht nicht unbedingt beschreiben. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde diese Bucht nicht beschreiben, sondern würde sie halt durch Geräusche irgendwie so real machen. So, und dann hat aber der Zuhörer, der sich das jetzt noch anhört, der stellt sich seine eigene Bucht vor. So, und wenn ich jetzt da ein Pärchen habe, was da jetzt gerade an dieser Bucht sitzt, in den Dialogen, dann würde ich verstärkt bei den Dialogschreiben darauf eingehen, auf diese Person. Ich würde es aber vermeiden wollen, dass diese Personen von der Umgebung was reden, die zum Beispiel jetzt sagen, als Beispiel jetzt mal, sagt er jetzt zu ihr, du, oh Mann, Stur, das ist jetzt aber auch windig geworden hier, ne? Und das würde ich nicht machen, weil ich würde dann den Wind reinheulen lassen, so dass man das hat. Da würde ich halt eben bei den Dialogen, das ist der Unterschied dabei, dass man beim Hörbuch und beim Hörspiel, dass man da eben halt guckt, dass man alles sowas, was beschreibbar ist, weglässt. Ne? Und das ist dann wieder, geht dann wieder in die Richtung Film.
Das also ist so ein bisschen Show, Don't Tell auf einer anderen Ebene.
Ja, richtig. Das hast du schön gesagt.
Danke.
Ja, genau. Ich habe mal in einem Schreibratgeber gelesen, dass es in jedem Dialog einen Konflikt geben muss. Sonst kann man den Dialog auch streichen. Wie siehst du das? Weil ich finde das ganz schön harsch irgendwie. Also ich denke so, oh.
Schlechter Schreibratgeber. Du kannst ja nicht wirklich, also ich meine, klar, also es ist immer schön, wenn du da, das auf keinen Fall, nein, gibt's nicht. Du kannst ja
nicht gut, dann haben wir damit ja aufgeräumt.
Genau, nein, du kannst ja nicht immer dann, nein. Es gibt ja auch einfach mal ganz normale, Menschen, die sich einfach auch gern haben und diese Szene endet dann zum Beispiel mit einem Kuss oder so. Das ist ja kein Konflikt. Also das ist Humbug, ne? Also das ist klar, es ist immer so, dass man gucken sollte, wie beende ich den Dialog? Da habt ihr natürlich wenn das in diese Richtung gemeint ist, dann ist das richtig. Man muss irgendwo natürlich den Dialog beenden oder man hat ihn tatsächlich offen. Aber das ist Blödsinn, das in Konflikte reinzubringen, sondern man kann es wirklich so super machen, dass du den Dialog setzt und im Endeffekt endet der dann Dialog dann wieder durch eine Handlung der Schauspielerin oder Schauspieler so in dieser Richtung. Klar, wenn du irgendwo Spannung aufbauen willst, ne? Da sind Konflikte natürlich immer hilfreich. Und die baue ich auch gerne ein, mache ich auch, klar, aber nicht in jedem Dialog.
Und wie sieht's aus, dass mit dem Tipp, dass jeder Dialog einen Mehrwert haben muss, im Sinne von, dass jeder die Handlung vorantreiben muss? Oder gibt es auch einfach mal so einen Ruhemoment, also wo man sich erholt?
Also du hast auch bei diesen Dialogen, klar, es ist ja immer so, Dialoge treiben ja jede Geschichte voran, weil es passiert ja was, entwickelt sich was und die Geschichte wird ja erzählt. Das ist schon mal soweit erstmal richtig von den Dialogen her, weil das passiert ja immer was. Wenn sich Menschen unterhalten, passiert was. Es ist eine Fortsetzung eines Tuns, ganz einfach. Aber auch das muss nicht so sein. Es ist zum Beispiel dieser Punkt, dass du in einem Dialog, da komme ich dann dahin, dass man manchmal einfach in Dialogen einfach nur die Bilder sprechen lassen kann. Das ist, man muss manchmal in Dialogen, man kann einfach nur mal so als Beispiel sagen, du gehst hin, auch nehmen wir mal wieder jetzt meinetwegen das Meer, das ist ja immer das Schönste, finde ich, und dann nimmst du das Meer und gehst jetzt ans Meer mit deiner Freundin oder gehst mit deinem Freund ans Meer und setzt dich hin. So. Und dann sagst du vielleicht, wow. Und dann sagt sie, oh. Und dann nimmt man Arm an sich. So. Und dann guckst du die ganze Zeit aufs Meer. So, und das sind die Bilder, die du hast. Und weil das sagt mehr als 1000 Worte, dieser Blick, wenn du einen guten Kameramann hast, der das auffängt und diese Geschichte hast, daher muss auch dieser Dialog nicht, es ist nicht richtig, dass immer was aus dem Dialog entstehen muss. Es entsteht automatisch was durch das Spielen der Schauspieler.
Wenn man jetzt mehr noch doch wieder aufs Buch schwenkt, hast du denn auch Tipps, wie man Dialoge in Büchern schreibt?
Ja,
also gelten da diese Tipps, die du eben gegeben hast, auch exakt so, oder ist das auch wieder was völlig anderes?
Ja, also da schreibe ich natürlich die Dialoge anders, weil ich ja auch manchmal in meinen Dialogen dann auch eben wieder zum Schreiben komme, ne? Also man kann ja auch in Dialogen, habt ihr vielleicht in Büchern kann man das sehr gut sehen, dass man in Dialogen auch was beschreiben kann, irgendwelche Sachen halt darstellt, wie zum Beispiel jetzt diese Szene, bleiben wir jetzt mal bei dieser Meergeschichte, das ist jetzt ja einfach so ein gutes Beispiel, das können wir ja so als Running-Szene halt weiternehmen. Da würde ich es ja beschreiben, da würde ich jetzt zum Beispiel beim Dialog schreiben, wo sich die beiden dann da hinsetzen und da fängt der Wind an zu blähen, dann würde ich eben halt reinschreiben, würde ich sagen, oh Mensch, du merkst du diesen Wind hier, wie das ist, soll ich dir meine Jacke leihen? So, weißt du, dann, dass du dann eine Interaktion hast und dann sagt sie darauf, oh ja, das wäre lieb und dann so, dann bist du halt immer in Gesprächen, aber du beziehst die Umgebung mit ein. Und das machst du beim Drehbuchschreiben wiederum nicht, ne? Weil da hast du ja die Bilder. So, und das sind halt eben so ganz, ganz gravierende Unterschiede beim Schreiben von Dialogen, gerade bei Büchern. Und ich finde, gerade das macht auch dieses Bücherschreiben halt auch echt auch immer wieder besonders, weil du eben ganz viele Möglichkeiten hast, die Fantasie der Leser halt voranzutreiben, ne? Indem du einfach deinen Protagonisten halt so auch diese Umgebung beschreiben lässt und so weiter und dieses Handling zu machen, dass er was macht und mit ihr dann mit dem Gegenüber, sowas in der Richtung. Und das hast du beim Film dann ja sozusagen nicht mehr, weil du die Bilder ja hast.
Man hat ja dann in Büchern auch immer dieses sagte sie, sagte er dahinter. Und ich weiß noch, dass wir in der Schule dann gelernt haben, oh, es gibt ganz, ganz viele Synonyme und man sollte jetzt möglichst viel irgendwie sagen, flüsterte er, schrie er, also möglichst viel dieses Maulte, sagte Posaunte. Er, sie abwechseln. Ich habe jetzt aber in letzter Zeit immer mehr gelesen, dass man häufiger dieses sagte nehmen soll, weil man das besser überliest und es nicht darum geht, wie etwas gesagt wird, sondern was gesagt wird. Wie siehst du das im Buch? Also sollte... Nimmt man mehr sagte er, sagte sie oder versucht man ganz, ganz viele Synonyme dafür zu finden?
Das ist eine echt gute Frage. Puh, lass mich mal überlegen, wie mache ich das denn? Ich achte schon ein bisschen drauf, wenn ich zum Beispiel, wie du es jetzt gerade schon sagtest, raunte, flüsterte, sagte, schmusen, irgendwie so in der Richtung. Das mache ich schon, aber es ist jetzt nicht explizit und ich weiß auch gar nicht, ob man das bin ich jetzt echt tatsächlich überfragt. Also ich achte da nicht drauf. Also mir ist es so, wenn ich es lese, dann muss ich das Gefühl haben, dass das passt. Und wenn ich es vom Lektorat wieder bekomme, also da ist selten irgendwo in dieser Richtung irgendwo was angemarkert oder so, bin ich überfragt, doch ehrlich. Also ich finde es, glaube ich, nicht schlimm, wenn man es macht.
Bauchgefühl.
Ja, es ist ein rein, also genau, das würde ich echt so mal tendenziell so sagen, dass es ein Bauchgefühl ist. Und
wahrscheinlich entwickelt sich das ja auch beim Lesen und Schreiben, so dieses Bauchgefühl, die Intuition dafür.
Ist bei immer so, ne? Ist ja bei der Geschichte auch alleine so. Aber ich finde das spannend, ich will da mal drauf achten. Das ist mir echt, ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Gute Anmerkung. Ja, echt, finde ich gut. Echt. Schlecht.
Wo wir gerade schon bei dem Thema sind, wir können ja auch nicht über Dialoge reden, ohne einmal über diese Inquid-Formeln zu sprechen. Also, dass man vielleicht mal ganz kurz über die Zeichensetzung redet, weil wir ja auch an Leute richten, die ganz frisch anfangen. Mhm. Vielleicht sollte man dazu sagen, wann man einen Punkt setzt, wann man die Anführungszeichen setzt, wann man ein Komma setzt.
Das ist wirklich die Regel, ne? Ja, also machst du natürlich, also wollt ihr das jetzt vom Buch schreiben mehr oder vom Drehbuch?
Na, beim Drehbuch ist es ja, glaube ich, Name, Doppelpunkt, oder irre ich mich?
Ja, du hast halt, genau, du rückst das ein, ne? Also es gibt halt, Vorgaben für Drehbücher schreiben, das kann man also nicht so einfach machen, dass man sagt, so jetzt hier, und dann in Anführungsstriche beim Buch schreiben, sondern es ist tatsächlich so, dann kommt nur der Name von der Person und dann rückst du es ein, dann steht es in der Mitte, dass es halt ganz klar zu erkennen ist. Da ist dann auch nichts in Anführungsstrichen gesetzt und gar nichts. Und klar, und auch kein Punkt dann irgendwie, ne? Also klar, wenn der Satz dann endet, der Dialog endet, ist auch meistens über einen Punkt. Ne? Außer ich habe halt das was offen, wie wir es ja vorhin auch schon mal angerissen haben, dass ein Dialog offen bleibt, dann mache ich halt meine 1, 2, 3 Punkte.
Ich liebe 3 Punkte. Ich muss sagen.
Ja, okay. Fantastisch. Und ja, und beim Buchschreiben, klar, das ist ja nun, sollte man wissen, finde ich, wenn man ein Buch schreibt, dass wie das funktioniert, wenn halt Dialoge sind, dass man dann eine wörtliche Rede hat und dann auch, wenn zum Beispiel, kommen wir jetzt zu unserem Sagte, kommt, dass dann nach einer wörtlichen Rede und dann auch ein Komma, dass das schon gemacht wird. Also ich finde, das sind so schon Sachen, das sollte man sich aneignen, um auch Bücher zu schreiben, wobei es inzwischen ja so ist, dass schon viele das einfach echt ohne Anführungsstrichen und Komma und Doppelpunkt und so weiter machen und dann macht das nur noch das Lektorat. Das habe ich inzwischen auch schon erfahren.
Aber wahrscheinlich müsste man da auch einen gewissen Grad überschritten haben und nicht gleich am Anfang damit anfangen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, wir müssen da jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Wir werden dazu auch nochmal einen Blogartikel bei uns auf der Seite schreiben und das wird dann für euch zu finden sein. Ich glaube, wir gehen jetzt mal darüber aus, was mich nämlich interessiert. Wie sehen denn die Dialoge aus in dem Buch, was du mitgebracht hast, Anne?
Das ist eine gute Frage. Die Dialoge sind... Die sind tatsächlich sehr spannungsgeladen, weil es in diesem Buch, das ich mitgebracht habe, tatsächlich in jedem Dialog, glaube ich, einen Konflikt gibt. Liegt aber auch daran, dass es ein Thriller ist und Thriller sehr, sehr selten ohne Konflikt auskommen.
Muss man einfach das ist wohl wahr.
Und zwar habe ich Die Wahrheit gelesen von Melanie Rabe. Ah, okay. Und in dem Buch geht es darum, dass ein reicher Geschäftsmann während einer Südamerika-Reise verschwindet, spurlos, und seine Frau, die Sarah, den gemeinsamen Sohn alleine großziehen muss. Und nach 7 Jahren taucht der Mann wieder auf. Plötzlich. Allerdings ist der Mann, der aus dem Flugzeug steigt, nicht ihr Ehemann. Das heißt, sie hat plötzlich einen fremden Mann unter ihrem Dach, der sagt, ich bin dein Ehemann, und sie weiß aber, es ist nicht ihr Ehemann. Er droht ihr dann, wenn sie ihn bloßstellt, dann wird sie alles verlieren, dann wird sie auch ihr Kind verlieren, weil ihr keiner glaubt. Also es ist so ein bisschen eine unangenehme Situation für die Protagonistin.
Bisschen.
So. Leicht beängstigend. Und ich muss sagen, es ist ein guter Thriller. Er hat mich nicht vom Hocker gerissen, aber er war spannend zu lesen und gut geschrieben. Also es gibt ja immer so dieses, das ist das großartigste Buch der Welt und oh, mochte ich gar nicht, aber es gibt ja auch noch ganz viele Grautöne dazwischen. Und das war für mich ein solider Thriller, der sich gut las. Ich würde ihn aber kein zweites Mal lesen. Was ich aber als Schreibende vor allen Dingen ganz interessant fand, war, dass man nie so richtig weiß, wem man glauben kann. Was für mich die Frage aufgeworfen hat, wem glaube ich im Roman eigentlich überhaupt? Also gerade wenn so Aussage gegen Aussage steht, glaube ich dann eher dem Protagonisten oder eher der Nebenfigur? Weil ich zumindest dazu neige, erstmal das, was die Protagonisten von sich geben, als Wahrheit anzunehmen. Weil das ist das, was ich erzählt bekomme. Warum sollte ich daran zweifeln, dass das stimmt? Irgendwann, gerade in dem Buch, bin ich dann aber schon dahin gekommen, dass ich so ein bisschen dran gezweifelt habe, auch was sie gesagt hat. Und die Frage war dann für mich, okay, wann zweifle ich denn eigentlich an dem, was gesagt wird? Und ich glaube, das ist gerade, wenn man Richtung Spannungsliteratur geht, ein interessanter Punkt als Autor auch, wo man sich mal fragen kann, so wem wird in meiner Geschichte eigentlich geglaubt und warum? Und wie kann ich das vielleicht auch einsetzen, um Spannung zu erzeugen? Deswegen fand ich das Buch für mich ganz interessant, auch zu lesen aus dieser Perspektive.
Es ist immer so lehrreich, dir zuzuhören, wenn du über Bücher redest.
Ja, ich lerne immer so viel aus Büchern.
Wir haben tatsächlich noch eine Kategorie und da darfst du auch gerne gleich mitraten, Jando. Und okay. Zwar haben wir jedes Mal ein Wort der Woche und das ist dann eine schöne Wortschönheit, schön doppelt gemoppelt gerade. Und es wird geraten, was es eigentlich zu bedeuten hat. Und das Wort, was ich heute mitgebracht habe, ist Fuchsschwänzeln.
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 Ja, es klingt irgendwie, als würde es in einen Liebesroman passen. Also ich habe gerade so ein Schmusen im Kopf irgendwie und so sich so aneinander schmust.
Ja, so die Richtung könntest du richtig liegen mit so Liebesgeschichte, Liebesroman, Fuchsschwänzeln. Es kann aber auch, es kann auch ein Spiel sein.
Du bist Fuchsschwänzeln.
Nein, es ist nicht irgendwie so ein Fuchsschwänzeln.
Soll ich auflösen?
Kannst du ein bisschen Tipps geben?
Ach, Tipps haben wir tatsächlich bisher noch nie gegeben, sondern dann haben wir gleich aufgelöst. Doch, aber stimmt.
Doch, ich habe schon mal Tipps gegeben, aber hast du einen ansonsten?
Okay, dann ich habe tatsächlich einen. Und zwar, wenn man jetzt an die Figur des Fuchses denkt, an den Charakter, den man ihm nachsagt, dem Fabelwesen, sage ich jetzt mal.
Ja.
In welche Richtung könnte es dann gehen? Sagen wir es mal so.
Also ist er ein sehr schlauer Fuchs. Fuchsschwänzeln.
So ein bisschen hintenrum sein vielleicht.
Ah, also Er ist so ein, okay, vielleicht ist er so ein Trickser, vielleicht ist das der Begriff, so ein Trickser, so ein schlauer Fuchs da, der so hinterm Rücken so ein bisschen was macht, nicht so in der Öffentlichkeit, sondern so ein bisschen hintenrum, um sein Ziel zu erreichen.
Tatsächlich haut das schon eher hin. Ich löse mal auf, ich erlöse euch mal. Und zwar heißt es so viel wie jemanden nach dem Mund reden, also schmeicheln. Also ein bisschen.
Ja, stimmt, das macht man gerne.
Und ich habe, sonst nehme ich ja meistens so das Grimmsche Wörterbuch als Quelle. Diesmal habe ich tatsächlich einfach mal geguckt, was wurde aus dem Duden gestrichen. Und dieses Buch wurde leider 1991 aus dem Duden gestrichen.
Ich finde es so unrecht.
Finde ich auch.
Cool, das Wort.
Ja, schön.
Weil wir auch immer so ein bisschen was zum Mitgeben noch geben wollen. Hätte ich mal eine Frage an dich, Jan. Gibt es eigentlich so bei euch in dem Bereich so eine Art Übungsdialog? Also muss eigentlich jeder Autor mal ein Gespräch am Kaffeetisch mit Subtext verfasst haben? Oder wie sieht das da aus?
Also ich habe das, ich habe das damals in der Rhein-Erft-Schule gelernt, in der Medienschule da. Und da haben wir teilweise tatsächlich wirklich Dialoge auch selbst gespielt. Also wirklich so, dass das versucht zu spielen, ne? Und weil wie gesagt, das ist auch, das ist das Beste, wenn du so mal anfängst, weil das immer noch was anderes ist, einen Dialog geschrieben zu haben und ihn dann zu sehen, wie er gespielt wird. Und du kannst es halt am besten selber machen. Und das haben wir gelernt. Und das hat am Anfang war es wirklich so, dass wir erstmal nur unsere eigenen, wir haben Dialoge geschrieben. Und die dann selbst gespielt, so untereinander mit den ganzen Seminarteilnehmern und so weiter. Und und da merkst du dann halt, ist das gut gewesen oder nicht gut gewesen. Und so würde ich es einfach machen, so diese Dialoge selbst mal zu spielen. Muss man, wie gesagt, ich mache es heutzutage ja noch mit Christopher auch, wenn wir halt eben in unserem Writer-Duett sind und Drehbücher schreiben, so dass wir dann hier eben jetzt auch am sprechen halt das Ding. Und dann merken wir beide, das passt gar nicht oder ey, ist cool. Und ich finde, das ist klasse, wenn man das noch macht. Also ich finde, das ist ein Punkt, kann man immer wieder machen, wenn man sich nicht selbst sicher ist.
Also dann würden wir mal sagen, machen wir das jetzt zum Mitnehmen. Wenn ihr einen Dialog für ein Drehbuch schreibt, dann holt euch euren Schreibbuddy und spielt euch gegenseitig mal diesen Dialog vor. Wenn ihr jetzt mehr einen Dialog für ein Buch schreibt, dann lest ihn euch zumindest laut durch. Also laut vor und nehmt das vielleicht auf und hört es euch hinterher an. Also ich meine, ihr könnt euch natürlich dort auch euren Schreibbuddy suchen und dort die Dialoge durchsprechen. Aber einfach, dass man dann auch nochmal das gesprochen hört, weil ich glaube, dass das auch schon ein sehr guter Tipp von dir war. Dankeschön dafür.
Sehr gerne.
So, wir danken euch, dass ihr heute zugehört habt bei unserer spannenden Folge. Hoffentlich auch für euch. Für uns war sie es auf alle Fälle. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an andere angehende Autoren und wenn ihr beispielsweise auch unseren Newsletter abonniert, den Arschtritt des Monats, weil da wollen wir uns gegenseitig auch weiterhin motivieren und haben ganz viele Extras und Freebies für euch. Und ja, ansonsten sind wir überall da, wo es Podcasts gibt und überall da fast, wo es Social Media gibt. Aber ihr findet uns schon. Einfach Zellenschlinge eingeben. Ja, und wenn es nichts mehr zu sagen gibt.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, das gibt's noch zu sagen.
Interview. Das ist immer wichtig, Danke sagen. Meine Mama hat mich gut erzogen.
Ja, mich anscheinend nicht.
Nein, es war tatsächlich ein sehr spannendes Gespräch. Ich konnte viel mitnehmen und ich fand die Perspektive gerade aus dem Drehbuch auch als Romanautorin sehr interessant und bereichernd und werde mir meine Dialoge gleich mal angucken.
Ja. Macht doch mal. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht, total sympathisch mit euch gewesen und war schön, mir viel Freude gemacht. Gut, dass es geklappt hat noch.
Genau, dann auch nochmal nachtragend von mir ein großes Dank.
Also gerne.
So, wenn es jetzt nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns.
Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.